Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment & Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
Hallo zusammen, heute der Fintech-Podcast von Payment & Banking Nummer 118. So viel Zeit muss sein, auch nach dem neuen Intro. Heute sprechen wir über das Thema Apple Keynote und gehen dann von der Apple Keynote so ein bisschen rüber zu GAFA, Google, Amazon, Facebook und Apple, was da so passiert. Und dabei sind heute die Apple-Fanboys schlechthin, nämlich der liebe André als auch der Jochen. Hallo, wo seid ihr gerade?
Hallo, ich bin in Frankfurt.
Hallo, ich bin in Hamburg und eigentlich hatte ich ja gefragt, ob wir das überhaupt machen wollen und da gab es ja eigentlich auf Twitter dann die Umfrage, eigentlich solltet ihr es nicht tun, wir machen es trotzdem, ne? Wir halten uns nicht daran, was unsere Hörer uns sagen.
Eure Meinung bei Twitter interessiert uns nicht.
Genau, eure Meinung bei Twitter interessiert uns nicht, aber uns interessieren natürlich unsere Sponsoren, die habe ich nämlich vergessen zu nennen, das mache ich jetzt noch schnell.
So viel besser, wenn du es irgendwann mittendrin machst, weil dann können Leute
so break.
Nicht einfach so wegschalten und so.
Genau. Sponsoren des heutigen Podcasts ist der Bankverlag, als auch Stolle und Heinz Consulting. Vielen Dank an euch für das Sponsoring. Genau, André, du hast es gesagt, also Apple Keynote, wir waren uns ja auch unsicher, ne? Machen wir das, machen wir es nicht und haben uns dann tatsächlich dazu entschlossen, das zu tun. Am Dienstag war die Apple Keynote, was ein bisschen schade war, dass eigentlich die Keynote implizit ja schon vorher war, da es so unendlich viele Leaks gab und der Aha- und Überraschungseffekt etwas kleiner ausgefallen ist, als vielleicht gewünscht. Nichtsdestotrotz wollen wir mal drüber sprechen. Wie war denn euer, vielleicht erstmal so ganz generell, Jochen und André, oder wie war denn euer Eindruck von der Apple Keynote, verglichen auch vielleicht so mit den Keynotes der vergangenen Jahre? André, du warst ja so ein kleines bisschen enttäuscht.
Naja, lass mich so sagen, also warum haben wir eigentlich immer dieses Thema Apple Keynote immer so ein Stück weit auch als Thema genommen, auch danach und auch davor darüber zu spekulieren, was kommt, auch für unsere Branche? Das liegt einfach nur mal daran an der Historie, die halt Apple jetzt mittlerweile so in den letzten 5 bis 10 Jahren in der Banking- und Payment-Industrie hat und wo sie teilweise gar nicht explizit darauf gezielt, aber implizit etwas geschafft haben, nämlich dass sie halt die ganze Branche auf den Kopf gestellt haben. Und deshalb haben wir halt getriggert dadurch, dass wir gesehen haben, dass Mobile und die ganzen Apps mittlerweile nahezu schon der beherrschende Zugangskanal zum Banking ist, dass Payment sich mittlerweile nahezu nur noch Mobile, dass Mobile stattfindet und sie halt auch so eigene Sachen rausgebracht haben wie Apple Pay. Haben wir halt immer eine hohe Relevanz gesehen und das vorweggeschickt, also diese Historie von Apple im Bereich Banking und Payment explizit und implizit, lassen uns halt immer mit ganz vielen Erwartungen auf solche Keynotes schauen und möglicherweise haben wir auch ein bisschen vergessen, dass es eigentlich weniger dieses Mal um Entwickler und damit halt auch um Features in der Software geht, sondern halt vielmehr um die Hardware und vielleicht haben wir da einfach viel zu viel erwartet. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich war überrascht, dass es plötzlich vorbei war und ich irgendwie nichts gesehen hatte, was ich richtig gut fand.
Wie sieht es denn bei dir aus, Jochen? Wie war denn dein Eindruck?
Also, ich war nicht enttäuscht aus 2 Gründen. Erste Enttäuschung, die andere hatten, die ich nicht hatte. Es gab kein Apple Pay aus den von André gerade eben schon erwähnten Gründen, nach dem Motto, es ist eine Hardware-Show diesmal gewesen, keine Software-Show. Wenn Apple Pay angekündigt worden wäre, wäre es am Anfang zum allgemeinen Company-Update angekündigt worden und das ist ja komplett ausgefallen. Also sie haben
ja genau, das war weg, ne?
Ja, also normalerweise sagen sie, wir haben jetzt wieder so und so viele iPhones verkauft,
ja,
und so
genau.
Und viele iPads und lalalala und die Stores mehr aufgemacht und Apple Pay jetzt in den Ländern komplett weggefallen. Aber ich habe es ehrlich auch nicht in Deutschland erwartet, deswegen wurde ich auch nicht enttäuscht. Und zum Thema Apple Pay an sich, das ist ja mal kurz bei der Face ID raufgekommen und das muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich durchaus cool, aufs Handy zu schauen und zu tappen. Das können wir gleich nochmal sprechen. Ansonsten, alle schimpfen über dieses iPhone X oder man darf es leider nicht X sagen, sondern iPhone X. ich finde es cool. Der Preis ist unglaublich teuer, aber ich finde es trotzdem cool. Und ich glaube, in einem halben Jahr haben sehr, sehr viele dieses Telefon.
Das sieht kacke aus.
Ich finde es cool.
Ja, es sieht gewöhnungsbedürftig aus. Aber vielleicht auch meinen Eindruck mal eben zum Besten zu geben. Also ich sehe es wie so ein bisschen wie Jochen. Ich war nicht enttäuscht, was vor allen Dingen daran lag, dass tatsächlich auch Dinge vorgestellt worden sind, wo ich sagen muss, das ist, und da wird Raphael, und wir haben ja auch intern im Slack relativ viel darüber diskutiert, tendenziell anders. Also ich halte Face ID für das, was dort geleistet wird. Jochen, du hast es auch im Slack gesagt, ja, fast schon für filmreif. Also wenn man überlegt, dass man früher so Motion Capturing bei irgendwelchen Filmstudios vorenthalten und das geht. Und jetzt wird Raphael natürlich sagen, ja, mit Scheißhaufen, die jetzt animiert sind, ja, okay, ist vielleicht nicht das schönste Motion Capturing, aber das ist nichtsdestotrotz zeigt es sehr beeindruckend, wie gut Face ID eigentlich ist. Und wenn man so das auch gehört, genau zugehört hat, ja, wie viel Aufwand sie betrieben haben, ja, dass sie da mit Maskenbilder, ne? Also die Jungs, die die Masken bauen, zusammengearbeitet haben, um letztendlich sicherzustellen, dass man eben Face ID nicht mal eben so umgehen kann, dann ist das schon irgendwie eine ganz coole Geschichte. Was extremst schade war, und das liegt sicherlich daran, dass inzwischen man alles versucht, um vorab Informationen zu bekommen, dass es wirklich viele Leaks gab. Ich glaube, mehr Leaks als es jemals zuvor. Die komplette Keynote war ja quasi überflüssig, weil es nichts Neues gab. Bis auf vielleicht die Funktion der Kamera. Das hat man vorher so noch nicht gelesen. Aber alles andere war bekannt. Und das führt natürlich auch dazu, dass man das sieht und sagt, ist ja gar nichts Neues oder gar nichts Revolutionäres, weil man die Häppchen vorher schon alle bekommen hat. Vor allen Dingen muss man auch vielleicht mal irgendwann darüber diskutieren, was heißt eigentlich Revolution? Ja, wir befinden uns ja auch, oder auch Apple, irgendwo ist man vielleicht irgendwann am Ende der Fahnenstange angekommen. Ja, und was will man denn an so einem Gerät jetzt noch tatsächlich Revolutionäres tun? Das heißt, ich glaube, wir befinden uns in so einer evolutionären Phase, was auch gar nicht schlimm ist. Ja, also das gibt's ja in allen Branchen. Ja, also das Auto fährt heute auch noch mit 4 Rädern und hat auch noch einen Motor vorne und ein Lenkrad. Da könnte man auch sagen, naja, da hat sich jetzt auch die letzten 20 Jahre nichts getan. Und selbst sowas wie Elektromobilität ist ja auch keine Revolution, sondern ist eigentlich nur eine Weiterentwicklung. Von der Seite finde ich das immer so schlimm, wenn man so sagt, es war gar nichts Revolutionäres dabei. Und dann ist mein Redeschwall zu Ende. Zum Thema Banking und Payment, da gab es in der Tat wenig zu sehen. Vielleicht auch, weil es keine Developer-Konferenz war. Auf der anderen Seite, wenn man mal so zurückschaut, außer Apple Pay, gab es denn wirklich, André, so einen großen Bezug eigentlich zu dem Thema Payment und Banking? Also Apple Pay, ja, das wurde irgendwann vorgestellt. Ja. Bis dahin,
als der App Store zum Beispiel eingeführt wurde, war einfach allen klar, dass mit diesem Moment das Thema mobile Applikationsdistribution sich total verändern wird. Und es war klar, dass damit halt auch eine andere Relevanz für das Thema Mobile Banking aufstehen hochkommen würde. Das war damals in dem Moment, als der App Store angekündigt war, aus meiner Perspektive allen klar. Und das sind dann schon so Dinge, wo es einfach echte Veränderungen aus meiner Perspektive und auch Revolutionen stattgefunden haben. Ich habe auch keine Revolution erwartet, also bitte nicht falsch verstehen, ne? Der Begriff ist ja sowieso einen, den ich nicht wirklich mag. Aber halt, ich hätte mir mehr Relevanz für unsere Branche erwartet oder erhofft vielleicht eher. Und die war halt nicht da und deshalb war ich halt irgendwie, glaube ich, ein bisschen enttäuscht darüber, dass es plötzlich vorbei war und ich einfach nichts gesehen habe, was ich jedenfalls gerade auf unsere Branche übertragen kann. Vielleicht bin ich auch zu blind, zu kurzsichtig oder möglicherweise habe ich nicht genug Fantasie, was ja in die gleiche Richtung und in die gleiche Kerbe schlägt. Na, deshalb fand ich es halt einfach ein bisschen enttäuschend und direkt danach war ja auch die Frage, die wir uns gestellt haben, worüber sollen wir eigentlich reden? Im Kontext von Banking und Payment und den aktuellen Apple-Entwicklungen. Aber also vielleicht ganz kurz zu Jochen, ja, sonst ergänzt mal, aber vielleicht allgemein, weil wir haben ja manchmal auch ein paar Tech-Hörer hier. Was fandet ihr denn sonst so spannend an dieser ganzen an der Veranstaltung? Aber Jochen, erst du.
Also ich fand zwei Themen für unsere Branche durchaus relevant, die wir vielleicht dann immer durchdiskutieren sollten. Nummer eins, Face ID. Auch ja, das gibt's irgendwie schon bei irgendwelchen komischen Android-Telefonen. Aber Apple war noch nie die ersten, noch nie diejenigen, die was Sachen komplett neu eingeführt haben. Vom iPhone gab's auch schon Touch-Smartphones, sondern die waren immer diejenigen, die Sachen eingeführt haben, die dann einfach funktioniert haben im Massenmarkt. Genauso auch bei Touch-ID, so jetzt bei Face-ID. Und das hat Einfluss auf unsere Industrie. Also in Sachen Authentifikation hat es Einfluss auf unsere Industrie.
Absolut. Stell dir vor, ID Now, solche Geschichten, ja, dass du dich wirklich jetzt vielleicht sogar rechtssicher authentifizieren kannst, ja. Also das, ich meine, das ist jetzt, ohne jetzt die Technologie genau zu kennen, ja, aber da Face ID muss ja nicht zwangsläufig nur benutzt werden, um irgendwas zu entsperren, ja. Also die Confirmation.
Absolut.
Ja? Und dann sind wir.
Ja. Und das und das zweite haben wir ja auch nachher nochmal hier im Skript Watch mit Sim. Auch wenn das aus vielerlei Hinsicht eigentlich Quatsch ist, dass ich da in der Apple Watch irgendwie jetzt telefonieren kann, wie damals in den 80er Jahren bei Knight Rider mit Kit. Aber man muss einfach mal 3, 4, 5 Jahre weiterdenken. Wenn diese Apple Watch jetzt ein SIM hat und damit ein eigenständiges Telefon wird, wenn diese Apple Watch jetzt schon über Bluetooth-Kopfhörer dann auch zum Streaming-Device von Musik wird, werde ich früher oder später mit der Apple Watch Standalone und nicht mit diesem großen Knochen-iPhone über die Kopfhörer und Siri auch meine Bankgeschäfte machen, weil es ins Ökosystem passt mit diesem HomePod, mit Siri auf dem Telefon und so weiter und so fort. Und das hat an Implikationen im Voice-Bereich auch auf unsere Industrie einen riesen Einfluss, weil ich werde nicht mehr einen großen Screen haben, wo ich als Bank mit meinem Kunden identifiziere, sondern ich werde vermutlich einen Layer davor haben, der Siri heißt, hinter dem ich mich als Bank in der Kommunikation mit dem Kunden verstecken muss. Und das hat Riesenauswirkungen auf die Industrie.
Absolut. Und da würde ich gerne anschließen, denn das, was du sagst, ist mehr als richtig. Denn Stand heute ist so, dass wenn du Apple Pay, also für die, die es heute schon nutzen können und die eine Apple Watch haben, Apple Pay nutzen, es ist durchaus viel einfacher mit der Apple Watch, und das geht ja heute auch schon ohne Internetkonnektivität, also die funktioniert ja schon beim Thema Payment, losgelöst vom iPhone, es ist viel einfacher, sein Handgelenk an das Terminal zu halten, als, und da bin ich jetzt bei dir, als sein Smartphone, egal jetzt welches, und das in irgendeiner Art und Weise, sei es jetzt über Touch-ID oder Face-ID zu entsperren. Also das Bezahlen mit der Apple Watch ist viel komfortabler, geht viel schneller von der Hand. Und das, was du gerade beschreibst.
Gehen wir einen Schritt weiter. Also das Bezahlen ist ja heute schon möglich, und da ist ja letztendlich ein anderer NFC-Chip, nicht im Telefon, sondern der Watch. Aber ich gehe eigentlich einen Schritt weiter und denke mir so, wenn ich diese Apple Watch mit der SIM habe und mit der auch Telefonie machen kann und meine Bluetooth-Kopfhörer mit dem Ding verbinde beim Joggen und da die Musik habe, wozu brauche ich denn dann noch das Telefon, also das klassische iPhone? Das heißt, ich glaube, es wird, wenn wir jetzt einfach mal ein paar Jahre nach vorne denken, diese Uhr zum Standalone-Telefon, also quasi das iPhone, was immer größer wurde im Screen, gleichzeitig immer kleiner werden. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich da irgendwann mal das Haus verlasse, nur mit der Uhr und nicht mit einem großen Knochen. Und wenn ich dann trotzdem meine Bankgeschäfte weiter über diese Uhr mache ich die vermutlich nicht über dieses Mini-Display, sondern über Voice.
Und jetzt denk mal weiter, das beim Thema Voice, dass der größte Kritikpunkt bei Thema Voice ist ja immer das fehlende Display. Na, das wissen wir von Amazon Echo, deswegen haben sie ein Gerät vorgestellt mit Display, und das ist nämlich genau der Punkt, wo wir auch schon drüber diskutiert haben, dass Voice natürlich auch gewisse Grenzen hat. Ne? In dem Moment, wo ich was darstellen muss oder vielleicht auch vertrauensvolle Daten wie ein Kontostand, den will ich mir vielleicht gar nicht öffentlich in irgendeiner Art und Weise vorgelesen bekommen. Und die Apple Watch kann ja so ein Display sein. Ja, und dann sind wir nämlich bei dem Thema, ja, dass ich das Thema Voice nutzen kann und als Display für eine Notification oder für kurze Informationen kann ich dann die Apple Watch oder die Smartwatch nutzen. Und bemerkenswert war, oder finde, oder bemerkenswert ist, dass sie wieder eine neue Apple Watch vorgestellt haben. Das heißt, sie treiben diese Entwicklung ganz klar voran. Ja, also es wird nicht so stiefmütterlich behandelt wie das Apple TV anfangs, was ein Hobby von Steve Jobs war, was so laufen gelassen wurde, sondern sie bringen wieder ein neues Device, erweitern das und haben jetzt, wie du es gerade gesagt hast, das Thema Connectivity jetzt implementiert, sodass du letztendlich autark arbeiten kannst. Und das ist ein bemerkenswerter Schritt, und da bin ich total bei dir. Das gibt völlig neue Use Cases. Ob die dann alle funktionieren, ja, also da mag man jetzt geteilter Meinung zu sein, aber von der Seite fand ich das auch für unsere Branche durchaus bemerkenswert. Und was ich aber noch trotzdem würde ich nochmal gerne zurückgehen zu dem, was André gesagt hat, dass er gesagt hat, für die Payment- und Banking-Branche waren die ersten Apple-Devices oder das erste iPhone oder vielmehr der Launch des App-Stores, war es ein ganz wichtiges Thema. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass unsere Branche auf dieses Thema ja super spät reagiert hat. Also die ersten Banking-Apps, die kamen ja erst, da gab es lange bevor alternative Apps von Outbank oder iControl, wie sie damals hießen. Also von der Seite weiß ich gar nicht, ob diese...
Bestimmt nicht. Doch. Nein, weil die Sparkassen-App war relativ, also keine Ahnung, ich glaube irgendwie 3 Monate, nachdem der App-Store da war oder sowas, war die Sparkassen-App zum Beispiel damals auch da. Also es ist nicht so, als wenn die Bankenindustrie damals irgendwie darauf gar nicht reagiert hätte. Also wir haben da relativ zeitnah danach sofort eine App rausgebracht.
Echt? Die Sparkasse war so früh da? Dann war es aber
nicht. Ich bin nicht sicher. Also würde ich jetzt fast
wetten. Outbank war lange.
Nein, natürlich war Outbank irgendwie zuerst da, aber die Sparkassen-App war relativ zeitnah danach, also 3-6 Monate oder was auch immer.
Und ich, und 3-6-9.
Nein, Jungs. Ich erinnere mich jetzt daran, weil wir haben halt, damals gab es diese Werbung, there's an app for that, von der Telekom mit dem großen iPhone drauf und da waren die ganzen Apps und so weiter. Und dann haben wir gesagt, Jungs, unser Ziel ist es, das war glaube ich im März oder April, im September mit unserer App auf den Screen drauf zu sein. Das haben wir dann geschafft. Also deshalb,
wir führen den Faktencheck ein. Wir machen einen Faktencheck im Nachgang.
Ja, kannst du machen. Ja. Kannst du machen. Also ich will auch keine Mythen erzeugen, aber es war jedenfalls echt relativ früh. Und insofern, also ich kann mich so gut daran erinnern, weil wir damals halt für die Sparkassen versucht haben, eine eigene Plattform aufzubauen. Dann kam irgendwie das iPhone raus und der App Store war sozusagen schon in Aussicht gestellt, konzeptionell. Dann haben wir sofort gesagt, okay, dann müssen wir unsere eigene Plattform einstampfen und uns einfach darauf konzentrieren, das erste richtige gute Device zu erfüllen. Also insofern, so lange hat die Bankenwelt darauf, also so lange hat es nicht gewartet.
Die Banken sind ja nicht nur die Sparkassen, das muss man jetzt dazu sagen. Es gab ja, genau, es gab da durchaus ja noch mehr. Das natürlich dauert
und dass ihr möglicherweise dann auch recht habt bei dem Thema Face ID und Identifizierung, dass da ganz, ganz viele Use Cases drinstecken. Das habe ich ja vorhin auch angedeutet, dass ich da möglicherweise viel zu kurzsichtig und noch nicht weitblickend genug bin. Kann sein. Und dennoch hätte ich mir einfach, kurz gesagt, mehr erhofft.
Du hast gesagt, dass Apple auch viel im Payment verändert hat, ja. Also ich gucke gerade ins Skript, ja, E-Commerce und sag mal was dazu. Also klar, dass ich ohnehin relativ leicht mit dem iPhone bezahlen konnte, ja, das war schon eine Veränderung in sich durch das App Stores. Ne? Ich konnte relativ leicht Apps und vor allen Dingen Musik kaufen. Das war ja bei vielen anderen Anbietern durchaus noch schwieriger zu dem damaligen Zeitpunkt. Ist es das, was du meinst, oder
nein, guckst du sogar noch ganz anders? Nein, ich gucke einfach auch darauf, also wie kaufe ich mittlerweile bei Amazon ein? Ich kaufe bei Amazon, ich jedenfalls, nahezu nur noch Mobile ein. Ja, und das meine ich damit. Also dass ich einfach der E-Commerce komplett von dem großen Screen, den wir früher immer hatten, auf den Mobile Screen, nicht komplett, aber zum großen Teil verschoben hat. Und das ist natürlich schon darauf zurückzuführen, dass es das iPhone gab und dass das iPhone sozusagen eingeführt wurde und dass dann irgendwann auch Apple mit dem iPad einen Standard gesetzt hat, wo einfach auch ganz viele E-Commerce-Händler sofort draufgesetzt haben und das Couch-Commerce geschaffen wurde. Also allein der Begriff, den gab es ja vorher gar nicht. Auch wenn es früher schon iPhones gab oder Tablets gab, aber mit dem iPad und mit dem iPhone hat sich halt der E-Commerce und damit das Payment auch komplett verändert. Und wenn ihr überlegt, welche Schemes halt zu dem Zeitpunkt groß waren oder wichtig waren vor dem iPhone, dann waren das halt andere als nach dem iPhone. Also PayPal ist auch so gut geworden, weil sie jetzt so eine gute Mobile Experience hatten. Und Dienstleister wie ein Stripe, Dienstleister wie ein Adyen sind auch so gut geworden, weil sie halt auf diese Anforderungen, die aus der mobilen Welt gekommen sind, viel schneller Antworten hatten als die anderen PSPs und als die anderen Schemes, die da teilweise unterwegs waren. Also insofern hat sich da einfach auch in der Payment-Welt eine ganze Menge vertan. Natürlich nicht direkt nach einer Keynote von Montag auf Dienstag, aber schon im Laufe der Zeit. Und dass dann irgendwie auch noch Apple dazu kam mit Apple Pay und damit viel Hoffnung und viel Veränderung in der Branche, für viel Veränderung in der Branche gesorgt hat, wisst ihr selber. Und zudem solche Dinge wie Raphaels ehemaliges Pay11 oder halt Square als als Vorbild haben natürlich auch das mobile Bezahlen am Point of Sale verändert. Also da hat Apple einfach echt den Markt total auf den Kopf gestellt. Und das ist, glaube ich, auch nochmal gesagt, was ich am Anfang schon versucht hatte zu sagen, der Grund dafür, warum ich dann halt auch immer mit so viel, wie soll ich sagen, Erwartung auf dieses Thema drauf gucke und einfach immer denke, oh, vielleicht, was kommt denn jetzt noch? Ja, und vielleicht, wie gesagt, bin ich einfach zu kurzsichtig und in einem halben Jahr habt ihr dann recht und die Dinge, die da gezeigt worden sind am letzten, wann war es denn eigentlich? Letzte Woche. Dienstag war es? Ja, Dienstag. Sind dann möglicherweise dann doch so weitgehend, dass ich mich dann noch getäuscht habe.
Auf der anderen Seite, meine, du hast es ja gesagt, das Event war ein Hardware-Event, also wurden neue Devices vorgestellt und fairerweise muss man sagen, dass mit der Vorstellung der neuen Geräte auch iOS 11 eingeführt wurde. Und da, wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Payment schauen, es ja durchaus Veränderungen gegeben hat oder gibt. Ja, wir haben auf der einen Seite das Thema Face ID, das hat eine Auswirkung auf das Thema Payment, wo schade, dass tatsächlich jetzt Raphael nicht an Bord ist, wo er sagt, ob das alles so rechtens ist, ja, dass ich quasi in Zukunft nur noch durch Nicken oder durch Schauen aufs Display quasi eine Zahlung authentifiziere oder autorisiere, weiß ich nicht. Ich unterstelle jetzt mal, dass die Jungs in Cupertino sich da irgendwie Gedanken zugemacht haben. Aber das wurde dummerweise oder nicht dummerweise, schade, dass es nicht gezeigt wurde, das Thema Geld versenden über iMessage, das wurde irgendwie auf dem Event gar nicht gezeigt, ist aber Bestandteil von iOS 11, oder Jochen?
Ja, aber das hätte ich auch nicht erwartet, weil das war ja groß bei der, ich glaube, letzten Keynote mit Apple
Cash. Bei der WWDC, bei der Developer-Konferenz.
Genau. Und warum sollen sie es jetzt wiederholen? Also es war halt eine reine Hardware-Show.
Aber nichtsdestotrotz, wurde ja iOS 11 angekündigt, jetzt ist es da, jetzt ist es möglich. Ja. Ja. Und dass sie jetzt nicht gesagt...
Was ich doch, und sorry, dass ich wollte ich jetzt nicht unterbrechen, habe ich jetzt trotzdem getan. Was ich eigentlich noch viel, viel interessanter fand, und das ist mir im Nachgang aufgefallen, in der Diskussion, die so entstanden ist zwischen ein paar Nerds irgendwo und mir, dass das ganze Thema Privacy bei Apple halt ganz, ganz hoch geschoben wird, ja. Und das ist halt ein riesengroßer Unterschied zu den Jungs von Google, zu den Jungs von Amazon. Dass da halt alles, was Apple eigentlich gerade zeigt, und deshalb passt es eigentlich auch zum Thema Hardware, das meiste von dem, was da passiert, auf dem Gerät stattfindet.
Genau. Auf dem Gerät. Aber André, das ist nichts Neues, das haben sie ja schon.
Das war nee, Jahre. Nee, aber Jochen, was ich damit nur sagen will, die Schere geht da weiter auseinander.
Ach so, ja, Google, klar.
Ne, Google wird sozusagen immer dezentraler. Alles, was du eigentlich tust, ist da sozusagen dezentral. Und bei Apple findet nahezu alles lokal statt. Ja, lokal und ja, abgesichert und auch genau. Mit so einem Thema Privacy versehen, wo du denkst so, okay, also vielleicht sind deshalb auch so ein paar Dienste von Apple einfach auch so beschissen nutzbar, also wie so ein Mobile Me zum Beispiel, ja, weil sie einfach in der Cloud nicht wirklich die größte Kompetenz haben. Aber ansonsten, wenn man auf das Thema Privacy drauf guckt, da machen sie halt immer mehr Punkte und ich habe das Gefühl, dass es noch viel mehr, seitdem Tim Cook da ist, dass dieses Thema weiter nach vorne geschoben wird.
Ja, zumindest ist es absolut, also sichtbarer geworden. Ich weiß nicht, wie es in der Vergangenheit unter Steve Jobs gewesen ist, aber mit Tim Cook wurde natürlich, Steve Jobs hat, glaube ich, schon Touch-ID eingeführt. Ich glaube, das war das Letzte, was er gezeigt hat. Aber ich bin da zu 100% bei dir. Die Schere geht definitiv auseinander. Also während Google ja in der Tat immer dezentraler wird, ohne das jetzt zu wiederholen, was du gesagt hast, ja, Apple investiert viel in dieses Thema Datenschutz und auch solche Themen wie fünfmal auf den Home-Button klicken und dann kann ich nur noch mit einem Passcode das Gerät entsperren, wo man sagen muss, das wäre irgendwie, oder wo manche ja sagen, das ist ein Armutszeugnis, dass es so ein Feature gibt und es würde deutlich machen, wie unsicher Touch-ID ist. Ich glaube, das macht Touch-ID oder Face-ID nicht unsicherer, sondern wenn ich festgenommen werde, kann mir jemand meinen Daumen nehmen und unter Gewalt vielleicht auf das Smartphone halten. Ja, aber nicht, wenn ich vorher fünfmal auf den Knopf gedrückt habe. Ja, dann muss ich halt den Passcode und dann bin ich zu 100% sicher. Also von der Seite bin ich total bei dir, dass das Apple legt da Wert drauf. Das haben sie immer getan oder zumindest tun sie das seit längerer Zeit und genau. Hat natürlich auch Auswirkungen, wie ich finde, tatsächlich auch auf unsere Branche. Ja, also das heißt, könnte man ja sagen, wenn du sicher banken willst, wenn du sicher oder zu 100% sicher sein willst, dass deine Kreditkartendaten nicht irgendwo hingehen, ja, dann musst du halt ein ein iPhone nutzen, ja.
Ja, also genau weiß das mache ich nicht, ne? Also das ist halt zukünftig möglicherweise dann deine ganzen Payment-Informationen in der Tat lokal auf diesem Gerät sind und nicht irgendwo in der Cloud hängen, ne? Und das ist schon, glaube ich, echt, ja, also schon echt ein Unterschied zu dem, was wir halt bei anderen Playern sehen. Auch wenn wir immer die Amazon Payment Experience so loben und so super finden, ist sie ja irgendwie auch, ne? Also weil da irgendwie eine Payment-Variante irgendwo dahinter hängt. So scheint es bei Apple da irgendwo eine etwas andere Tendenz zu geben. In der Tat müsste man wahrscheinlich da nochmal Raphael mit ins Boot holen oder auch Kilian, weil die sich das Thema einfach noch tiefer kennen als wir beide, jedenfalls Mike. Jochen kann das vielleicht noch ein bisschen Einblick da rein geben.
Kannst du, Jochen?
Wo genau?
Nee.
Ich war gerade 2 Sekunden mit Kopf woanders.
Ja, okay. Haben wir gemerkt. Wir sind wieder Lehrer in der Schule, weißt du? Obwohl wir dich nicht sehen, wissen wir genau, was du gerade tust, Jochen. Ich stand mit dem Rücken zur Klasse und wusste, dass die vorletzte Reihe gerade unaufmerksam war.
Die Frage war.
Ich liebe es. Die Frage war was bitte?
Gut. Nee, alles gut.
Alles gut. Raphael wird er sicherlich im Nachgang immer was zu sagen können. Es ging, also ja. Nichtsdestotrotz ist ja das Thema, das Gerücht, vielleicht können wir ja dazu mindestens nochmal was sagen. Das Thema Apple Pay, Start in Deutschland, so ein Running Gag. Wir haben schon diverse Körperteile drauf verwertet, du auch, André. Es wurde wieder nicht erwähnt, dass es kommen soll, aber, und das ist ein weiteres Indiz, dass es tatsächlich startet, ist Siri. Also wenn man unter iOS 11 sagt, Siri, sende bitte 5 € an, dann antwortet Siri mit, oh, du hast es ja schon mitbekommen, dass Apple Pay bald starten wird und dass es im Herbst soweit ist.
Ja, aber welches Jahr ist die Frage?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass...
Ich glaube, es ist egal.
Ja, das ist nochmal ein anderes Thema, ja, ob es jetzt noch wichtig ist, ja. Aber auch interessant, an dem Punkt war,
die Frage,
dass alle immer auf Apple stehen. Ja, Jochen möchte was sagen. Die vorletzte Reihe meldet sich.
Ich würde gerne mal die Frage an Siri stellen, wenn iOS 11 tatsächlich auf den deutschen Geräten installiert ist. Weil das ist halt immer noch eine Beta und das kann auch sein, dass es einfach übersetzt ist für einen anderen Markt und dann sagt es auf Deutsch, was für einen anderen Markt gilt. Also
es ist jetzt nicht mehr ganz Beta, also am 19. ist der Golden Master.
Und es sagt ja noch ein
Golden Master. Und am 19.
Warte mal. Ja, es sagt im Golden Master, ja.
Ah, das ist, wäre nicht schlecht. Aber mal gucken. Mal schauen. Vielleicht hat der Rudolf Finsenbahn...
Aber André, du hast recht, ist es noch wichtig. Interessant aber auch daran ist in der Diskussion, und bei Twitter wurde ja viel darüber diskutiert, und nicht nur mit uns, sondern generell. Alle werfen irgendwie Apple vor, nach dem Motto, immer noch kein Start von Apple Pay in Deutschland. Die gleichen Stimmen höre ich bei Google nicht. Also Android Pay fürs Protokoll ist auch in Deutschland noch nicht gestartet. Ne? Also das mal nur so als Hinweis... Und das zeigt ja auch immer so, dass Apple in gewisser Hinsicht ja doch irgendwie eine Vorreiterrolle einzunehmen.
Ja, aber das kommt halt daher, worüber wir ganz am Anfang gesprochen haben. Weil sie halt dann irgendwie das eine oder andere in unserer Branche verändert haben. Und weil sie halt dann doch an der Stelle diejenigen sind, die sowas dann irgendwie meistens so durchdacht haben, dass es dann irgendwie auch sofort eine Relevanz hat. Und alles andere ist irgendwie alles, die meisten anderen führen sowas ein, probieren es mal und nehmen es im Zweifel wieder vom Markt. Das passiert dir bei Apple halt selten. Ja, weil sie jetzt irgendwie vielleicht 2 Schritte weiter gedacht haben.
Jungs, animierte Codehaufen sind halt wohl immer noch massentauglicher als mobiles Bezahlen. Und das gilt für Deutschland.
Und das ist der wichtige Punkt. Ja, nicht nur in Deutschland. Also die Zahlen, wenn man sich so ein bisschen, es gibt ja keine richtig offiziellen Zahlen, aber wenn man sich so die Zahlen Mobile Payment definiert als ich bezahle mit meinem Smartphone an der Kasse im Laden, auch außerhalb von Asien jetzt mal, ja, also USA anschaut, ja, dann sind die Zahlen auch nur so mittelgeil. Ja, also natürlich sind die weiter. Ja, die sind auch in UK weiter. Ja, allerdings ist das jetzt auch nicht so, dass jetzt jeder mit seinem iPhone irgendwie, im Walmart bezahlt. Ja, das mag im Silicon Valley so sein, aber Silicon Valley ist halt auch nicht USA. Da gibt's noch ein paar andere Staaten und bei den Rednecks in Texas wird die Welt auch wieder anders aussehen. Und das ist ja genau der Punkt. Payment ist halt nicht super sexy. Auch wenn Apple Mobile Payment macht, ja, das ist Alltagsrelevanz.
Darf ich mal trotzdem noch mal eine Frage zum Thema Payment stellen? Jochen, du hast beim letzten Mal, einer letzten Keynotes, hast du so über das Thema Apple Pay im E-Commerce geschwärmt. Ja. Wo ich schon damals gesagt habe, so hat sich das in irgendeiner Art und Weise weiter durchgesetzt? Hast du davon irgendwas gesehen? Siehst du da irgendwie einen Progress? Also dieser Fingerswipe am Laptop und so weiter?
Das Problem ist, dass Apple natürlich keine Zahlen nennt. Aber Apple Pay im E-Commerce beziehungsweise auch im App-Commerce über Airbnb und Co. Ist live. Ist ja gut. Und es ist,
ja, live ist es.
Also international. Und es ist aus meiner Sicht eine der besten oder quasi allerbesten Payment-Integrationen von der User Experience, die es gibt. Weil ich keine Payment-Page habe, der Händler erkennt sofort, das ist ein Apple Pay-Telefon und ich habe nur den Fingerprint und habe bezahlt. Also von der Conversion die beste Payment-User-Experience. Und da ich habe da halt bei der Vorstellung des MacBook Pros einfach nur noch einen Schritt weiter gedacht, weil es ist ja auch mit eingeflossen, Touch-ID auch bei MacBook Pro. Ob ich jetzt einen kleinen Screen hat, der erkennt, aha, das ist jetzt ein Gerät, was Apple Pay bietet und mir das sofort darstellt und ich nur einen Finger drauf drücke, oder ob das ein größeres Screen ist an einem Rechner, macht keinen großen Unterschied. Aber ich kenne keine Zahlen, so wie wir ja insgesamt keine Zahlen kennen, wie erfolgreich ist Apple Pay, aber ich denke nur, das ist der Benchmark für alle Zahlverfahren und das ist auch 80 Mal einfacher und bequemer und schöner als ein PayPal One-Touch-Flow. Und insofern einfach von der User Experience und von der Darstellung ist es der Benchmark. Wird es mittlerweile schon genutzt? Wird es groß genutzt? 5 Fragezeichen dahinter. Genauso wie wir ja auch bei Apple Pay an sich Fragezeichen haben. Ist es denn ein Erfolg oder ist es kein Erfolg? Weil schön, dass in den USA das geht. Aber wer schon mal eine EMV-Transaktion in den USA gemacht hat, der hat dann 3 Tage Bart, bis die Transaktion fertig ist, weil es so katastrophal in den Terminals integriert ist. Weil da kann Apple Pay nichts dafür. Das ist ein Terminal-Problem, das Netzbetreiber-Problem, das ist ein Acquirer-Problem. Und von daher wundert es mich nicht, dass es in den USA nicht abhebt.
Du hast ja, wenn man nochmal so ein bisschen zurückkommt, André, das würde mich noch interessieren, was deine Meinung dazu ist. Fernab der etwas höheren Erwartungshaltung an die letzte Keynote oder an die Entwicklung, die aktuellen Entwicklungen bei Apple, ist es ja so, sie haben sich dem Thema Payment angenommen mit Apple Pay. Ich glaube, es war vor zwei Jahren, ich weiß es nicht mehr genau. Also ein bisschen länger gibt es ja jetzt Apple Pay schon, auch wenn es nicht in Deutschland da ist. Glaubst du, dass das Thema Banking, wohl wissen, dass Banking in den USA und weltweit generell auch unterschiedlich funktioniert, aber das Thema Balance anzeigen und eine Art des Kontenverlaufs habe ich ja immer, dass sie sich auch solchen Themen annehmen, die, und das wissen wir, Banking hat Alltagsrelevanz. Glaubst du, dass das passieren könnte oder glaubst du sogar, dass es passieren wird?
Ich glaube, ja. Warum glaube ich das? Weil sich halt dieser Gedanke, dieses Banking in dem richtigen Kontext dann doch ein bisschen weiter durchsetzt. Und jetzt will ich nicht über PSD2 oder so ein Kram reden, aber was du halt merkst, ist halt, dass dieses Bankkonto Teil deines Daily Businesses ist. Weniger in den USA, als es möglicherweise in Europa der Fall ist. Und das ist möglicherweise einer der Gründe, warum Apple das bisher nicht gemacht hat, weil es in den USA halt nicht ganz so wichtig ist, dass die Kreditkarte viel wichtiger. Gut, die haben sie auch noch nicht in der Anzeige und so, aber ich glaube, das wird kommen, dass du halt dein Bankkonto ähnlich wie du dein Facebook-Konto oder andere Konten in den Einstellungen des iPhones hinterlegst, wirst du halt auch dein Bankkonto hinterlegen und dann halt auch dort lokal auf dem Gerät wahrscheinlich deine Dinge sehen, deine Dinge möglicherweise hören auf dem Kopfhörer, wenn sie aktualisiert sind. Ja, kann ich mir vorstellen, dass sie das Thema besetzen werden.
Aber was heißt das denn dann für Banken? Also in dem Moment, wo ich mir vorstelle, dass ich die wichtigste Information, nämlich, pass auf, da ist eine Buchung abgegangen oder da ist Geld eingegangen, per Push oder keine Ahnung wie bekomme, ohne dass ich irgendwas groß installieren muss, dann passiert ja genau das, was wir ja auch schon immer, nicht immer, aber seit längerer Zeit diskutieren, dass das Thema Kundenschnittstelle weiter verloren geht und die Relevanz.
ich glaube ja sowieso, dass du einfach darauf gucken musst, was ist eigentlich das kleinste Element, was du eigentlich als Anbieter dem Kunden zeigen kannst. Und das ist das Entscheidende. Was heißt das? Wir kommen halt davon, dass die Screens riesengroß sind oder dass die Filialen da waren, dann die Screens riesengroß waren, die Screens immer kleiner werden, wir mittlerweile uns bei vielen, vielen Dingen auf die Push-Notification beschränken müssen, wo du halt deine Messages unterbekommen musst als Anbieter. Und das wird sich halt noch mehr verändern in Richtung Voice oder in Richtung, iWatch oder sowas. Und insofern wird es, glaube ich, eine interessante Frage, wie du es gerade sagst, wie ich dann noch sichtbar bin. Ich kann es ja nicht genau sagen, was es im Zweifel bedeutet, aber wahrscheinlich würde es darauf hinauslaufen, dass du versuchen musst, in diesem Ökosystem weiter vorhanden zu sein und halt Dienste zu finden, die möglicherweise über Smartness entstehen, also über sinnvollere, bessere Auslesen der Informationen, über möglicherweise Erkennen von bestimmten Verhaltensmustern von dir, die du als Bank vielleicht dann aus der Historie den Kunden besser kennend besser machen kannst als Apple. Ja, Apple einfach nur ein Grundbedürfnis dir anzeigt, also dein Umsatz vielleicht, wie die letzten 5 oder dir vorliest oder den Balance. Aber das, was darüber hinausgeht, beyond geht, halt über dich als Bank kommen muss und du dich dann möglicherweise wieder mehr auf das Thema, wie begleite ich den Kunden im Leben, konzentrierst als Bank. Ich sage jetzt bewusst nicht beraten, ja, weil begleiten meine ich damit, dass es halt auch digital sein kann, dass es darauf mehr ankommt. Das ist ein bisschen kryptisch, aber das kann ich mir vorstellen. Wisst ihr, was ich meine? Oder bin ich da jetzt gerade zu abstrakt?
Ja, absolut. Und ich würde da gerne eine Frage anschließen, und zwar, die würde ich dann an Jochen rüberwerfen. Sie haben ja auf der letzten Keynote sowieso, aber auch auf der letzten WWDC das AR-Kit vorgestellt, Augmented Reality. Und wenn ich jetzt über das Thema Kontext nachdenke und über das Thema oder Smartness, ja, also auf der einen Seite kriege ich eine Push-Notification, vielleicht in Zukunft, die unabhängig von irgendeiner App kommt, ist ja die Frage, was können Banken eigentlich noch tun oder was kann die Branche, unsere Branche, Finanzinstitute tun, um sich so ein Stück weit abzuheben. Glaubt ihr oder glaubst du, Jochen, dass das Augmented Reality da was sein könnte? Also, dass wir vielleicht auch Anwendungen sehen in dem Bereich, oder ist das eigentlich eher so Gaming vorbehalten?
Nee. Also ich will mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ist auch schon lange her. Es gab mal ein Management-Offsite von allen Direktoren höher global in der eBay-Gruppe, also eBay, PayPal und Co. Und das ist jetzt Jahre her. Und da hat dann der damalige Head of Mobile, ich weiß gar nicht, ob der noch da ist, so ein Prototyp der eBay-App gezeigt. Und zwar hat er gezeigt, so einen Raum, eine Bibliothek, die mit verschiedenen Büchern ausgestattet war und sonstige Sachen, die da in diesem Regal standen. Und dann ist er mit der eBay-App drüber gegangen und die eBay-App hat erkannt, aha, das ist das und das Buch, das kostet bei eBay im Moment $35, willst du verkaufen. Das ist das und das Gerät, kostet so und so viel, willst du es verkaufen. Also, dass du mit einem relativ einfachen User-Experience mit einem Klick Sachen verkaufen kannst. Das ist nie live gegangen, gab wahrscheinlich technische Probleme, aber wenn man das mal im Kontext Augmented Reality anschaut, ich bin jetzt ein Kunde und habe ein Interesse an der Immobilienfinanzierung und stehe vorm Haus in der Straße, wo ich mich, in der Viertel, wo ich mich für interessiere, und habe da eine Kombination aus, das Haus ist übrigens auf dem Markt, kostet 500.000 und es bedeutet beim aktuellen Zins im Angebot von der ING DiBa 2.000 Euro jeden Monat. Und klick hier und du bist sofort verbunden mit einem Betreuer der ING, der sich mit dir das Haus nochmal anschaut und dir ein erstes informelles Angebot gibt. Lalalala. Also insofern, da gibt es durchaus Möglichkeiten, wie man Augmented Reality mit Finanzdienstleistungsprodukten verbindet, bis hin zu Spielereien, wie wenn ich da irgendwie ein Prospekt von meiner Bank bekomme und dann gehe ich mein Handy drüber und dann sehe ich die Wachstumsgrafen in der Altersvorsorge dreidimensional dargestellt.
Aber du wolltest ja jetzt nicht mehr, du wolltest ja jetzt nicht mehr nur ein Prospekt. Also das ja, Schöne ist an dem AR-Kit, was sie vorgestellt haben, ist, dass es ja wirklich universell einsetzbar ist. Ich bin ja nicht mehr reduziert auf irgendwelche QR-Codes, sondern ich kann die App nehmen und sie kann mir Informationen, und jetzt bleiben wir mal bei dem Pie-Chart. Ja, ich könnte mir auf eine Banking-App könnte mir einen dreidimensionalen Pie-Chart auf meinen Schreibtisch projizieren. Der sieht dann aus, als ob ich ihn aus Lego gebaut habe. Ja, natürlich ist das Spielerei. Ja, aber wenn man das jetzt mal versucht weiterzudenken, was da alles möglich ist, ja, also das ist schon beeindruckend. Und ich glaube tatsächlich auch, dass wenn man sich Gedanken dazu macht, dass das AR-Kit eben nicht nur Spielen, den natürlich an erster Stelle, aber nicht nur Spielen vorenthalten ist, sondern dass wir auch wirklich sinnvolle Anwendungen sehen werden. Ja, ich meine, IKEA hat es schon gezeigt, mit Möbel irgendwo hinstellen, das ist eine. Education-Apps wird's einige geben. Aber ich glaube tatsächlich auch in unserer Branche gibt es Use Cases, wo man was tatsächlich darstellen kann, ja, also wo man das nutzen kann, um Informationen besser darzustellen, bis hin zu Guidance, ja, dass ich, wie du es gerade gesagt hast, ja, ich halte das über ein Haus und der Preis wird angezeigt, ja, oder ich halte es an ein Auto und mir wird entsprechend der Preis angezeigt plus Finanzierung mit einem Pie-Chart oder was auch immer. Ich glaube schon, dass sowas kommen wird, ja. Die Frage ist halt natürlich immer, wie lange wird das dauern, ja, wer ist da mutig, wer hat da Lust, da was zu machen, und natürlich Rede Schwall zu Ende, die Use Cases sollten schon einigermaßen sinnstiftend sein und nicht einfach nur irgendwie irgendwas tun.
Ich glaube, das ist ein Thema von Partnerschaften, von Kooperationen. Du hast gerade das Thema IKEA schon angesprochen. Da ist es ja auch relativ trivial. Ich will mir irgendwie eine neue Küche kaufen oder einen neuen Tisch oder einen neuen Schrank oder was auch immer und kann den schon in meiner Wohnung mir quasi in die Ecke stellen und gucken, wie der wirkt. Das wird eine Bank nie machen. Sondern das wird dann IKEA machen. Aber wenn ich jetzt der Möbelhändler bin, der so eine App anbietet, kann ich ja in Kooperation mit einer Bank eben nicht nur den Schrank mir virtuell ins Zimmer stellen und gucken, wie der aussieht oder die Küche, sondern eben dann auch gleich die Finanzierung verbinden. Ja. IKEA ist da vielleicht in der Sondersituation, weil IKEA noch eine Ikano-Bank hat und sich auch auf Absatzfinanzierung spezialisiert hat. Aber ich glaube, da ist der Weg eher über Kooperationen, dass Banken in ganz speziellen Bereichen hier Kooperationen eingehen und dann über AR-Kit da was mit anbieten. Aber der Haupttreiber werden vermutlich andere sein. Also werden Möbelhersteller sein, werden Immobilienmakler sein, Immobilienplattformen, werden Autoplattformen sein. Und die Banken werden da mit reingehen. Aber das kann auch ein Distributions- oder Differenzierungsfaktor sein. Weil wenn ich heute beispielsweise die Absatzfinanzierungsbank bei Autoscout bin, wer auch immer die ist, um eben mir das teure Auto monatlich runterzubrechen in der Finanzierung, und Autoscout eine Offline-Strategie hat, dass ich eben das mit Augmented Reality mache. Wenn ich dann als die Hausbank für die Absatzfinanzierung oder Partnerbank das nicht anbiete, dann hat vielleicht eine andere Bank die Möglichkeit, da reinzugehen, weil sie frühzeitig das Thema mittreibt. Also das ist dann vielleicht auch unabhängig von irgendwelchen Zinskonditionen, ist der eine ein bisschen besser oder gibt der einen besseren Kickback oder Revenue Share an die Plattform, ist das vielleicht auch noch ein weiterer Differenzierungsfaktor und auch für innovativere Banken eine Möglichkeit, jetzt in den Markt reinzugehen, der vielleicht heute auch schon sehr stark verteilt ist.
Absolut. Und vielleicht auch ein Satz noch zum nicht zum AR-Kit, sondern zu Face-ID, was auf der Keynote ja auch kurz vorgestellt wurde. Und dann würde ich vielleicht auch dann vorschlagen, dass wir auch nochmal kurz über die anderen sprechen, also Google, Amazon, Facebook. Was auf der Keynote vorgestellt wurde, ich weiß nicht, ob ihr es noch in Erinnerung habt, war das Thema Snapchat, wo ich mir eine Maske quasi direkt aufs Gesicht legen konnte. Ne? Also ziemlich eng anliegend, das sah schon ziemlich überzeugend aus. Wenn ich jetzt mal in Richtung E-Commerce gehe und jetzt mal in Richtung digitale Bekleidung, ne? Also Zalando und Co., dass ich mir die Klamotten quasi schon anziehen kann und mir mit meinem Smartphone entsprechend, obwohl das ist Quatsch, ich rede gerade Unsinn, während ich es rede. Das Face-ID war ja aufs Gesicht beschränkt. Vergesst, was ich gesagt habe. Sorry, Zalando, könnt ihr nichts mit anfangen.
Nee, aber prinzipiell nochmal im Augmented Reality-Bereich. Also, dass ich dann den Schuh bei Zalando mir aussuche, tue mit dem iPhone auf meinen Fuß gehen oder das ins Display rücken. Und dann wird der Schuh über den Fuß angezeigt und ich kann feststellen,
Habe ich einen großen Fuß oder einen kleinen Fuß? Macht der Schuh einen großen
Fuß? Wenn du mit deinem Fuß auf dein iPhone latscht, ist es kaputt.
Nein, genau. Ich richte mein iPhone auf den Fuß, wie, als würde ich ein Foto damit machen.
Mein Gott, ey, so einen Fetisch hätte ich nicht.
Ja, lass uns mal noch kurz. Kilian hat ja, von Kilian ist ja heute ein Artikel online gegangen.
Der Jochen und seine Füße.
Nee, ich hab dieses Problem. Ich kenne etliche Frauen, die sagen, das
Video ist schlank. Du hast kein Fußfetischproblem, das ist schön für dich.
Ja. Aber weißt du, André, immer die
das kommst da nicht mehr raus. Du kommst da nicht mehr raus.
Ihr Lieben, Google, Amazon und Facebook, ja, da haben wir ja auch.
Ich habe euren Redeschwall gestoppt, ja. Tut mir leid.
Das ist doch super. Jetzt darfst du wieder was sagen. Google, Amazon und Facebook, da ist heute was von Kilian online gegangen, wo ja auch nochmal drin beschrieben wird, in einem kurzen Artikel. Was ist da schon alles fehlgelaufen und wo bleiben eigentlich die Innovationen bei denen? Beziehungsweise da ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Wie siehst du das denn, Andrea? Passiert da überhaupt noch irgendwas? Oder aber man könnte ja auch sagen, auch da ist jetzt erstmal irgendwie so ein gewisser Stillstand erreicht. Da sind die Sprünge einfach nicht mehr so groß.
Ja, ich glaube, in der Tat ist das auffällig, dass die sichtbaren Veränderungen halt immer geringer werden. Und das, was halt an Veränderungen gerade passiert, wahrscheinlich unter der Haube stattfindet. Und das langweilt uns alle so ein bisschen, weil wir natürlich lieber Dinge greifen und direkt ausprobieren wollen. Hat aber, glaube ich, nicht zur Folge, dass keine Innovationen gerade da sind oder dass sich nichts verändert, sondern dass sie in der Tat einfach nur ein bisschen unsichtbarer für uns sind. Und das ist, glaube ich, etwas, was gerade nahezu bei allen großen Plattformen passiert oder bei denen, die jedenfalls auch zukünftig erfolgreich sein werden, dass halt eher in Richtung Daten, Auswertung, Datennutzung, Cloud-Dienste und in diese Richtung halt viele, viele Dinge passieren und nicht so direkt in den Diensten direkt, sondern die Dienste werden immer besser, die Dienste werden immer smarter, die Dienste werden immer vernetzter und das findet, glaube ich, da gerade statt. Was Kilian, glaube ich, auch klar machen wollte, ist, dass nicht jeder Versuch, bestimmte Dinge voranzutreiben, bei einem GAFA immer sofort erfolgreich ist. Also ein schönes Beispiel ist Google Plus, was ja eine totale Katastrophe war. Und da gibt es halt irgendwie ganz, ganz viele Dinge, die einfach zeigen, dass da einfach auch viele Dinge vorangetrieben werden, ausprobiert werden, die dann irgendwie nicht der Mega-Erfolg werden. Und das ist ja eigentlich.
Aber ist das denn schlimm?
Nee, gar nicht, wollte ich gerade sagen. Also Also es wird einfach ausprobiert und wird dann auch weggeworfen. Und das ist ja teilweise keine Kultur, die wir unbedingt lieben in Deutschland, sondern bei uns werden ja Dinge dann teilweise auch so lange geritten, bis du sie eigentlich fast gar nicht mehr reiten kannst, ja, also bis sie eigentlich sozusagen schon fast erdrückt sind und werden halt nicht vorher aufgegeben, also es wird nicht vorher auf die, das Pferd wird nicht vorher auf die Wiese zum Gnadenbrot gestellt, sondern wird wirklich tot geritten und das passiert da halt nicht, sondern die Dinge werden halt aufgehört und Leute werden auf andere Themen gesetzt, dürfen andere Dinge ausprobieren und das ist auch gut so, klar, und das macht wahrscheinlich auch den Erfolg aus von den Dingen, die dann wirklich erfolgreich werden.
Veto.
Ich glaube, man muss.
Also alles, was du zuletzt gesagt hast, alles richtig. Aber ein großes Veto, dass da keine Neuerungen sind. Überleg doch einfach mal, was Amazon mit Whole Food Markets gemacht hat. Wie sie jetzt in den stationären Handel gehen, wie sie dann insofern die Prozesse im stationären Handel massiv umwerfen. Sie machen dieses Einkaufen, online bestellen und dann nach einer Viertelstunde später kannst du vorbeifahren und kriegst das ganze Mist an
Lebensmittel in der Kopf. Hast du recht?
Hast du viel.
Ja, Jochen, hast du ein Stück weit recht. Rechte sind aber ein Stück weit eher Prozessketten, die halt verbessert werden und Erlebnisse, die sozusagen verbessert werden. Was ich gerade meine ist, du siehst momentan weniger dieser großen Ankündigungen, wo dann plötzlich jemand sagt, ich baue wieder ein Google Plus oder was war es mal?
Ach so, ja, okay. Ja,
das stimmt. Was war es bei Facebook irgendwie? Facebook, was war das? Mike, hieß es Paper? Diese App, die mal kurz...
Paper.
Ja, also ich will damit nicht sagen, dass es das nicht mehr gibt, und aber das siehst du halt weniger und ich glaube halt eher, dass es halt sozusagen unter der Motorhaube stattfindet und dass dann halt die Dienste einfach, wie gesagt, immer besser verschachtelter und sowas werden.
Genau, ich glaube, ich würde noch eine Ergänzung bringen, ja. Wir sprechen immer sehr gerne davon, das haben sie nicht auf die Kette gekriegt, das ist schiefgegangen. Und ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen Themen, die wirklich, wo man aus der Retro-Perspektive weiß, das haben die einfach verpennt. Beispiel, was du auch gebracht hast, André, ist Apple mit Apple Music, wo sie aus einer Pole Position heraus gestartet sind, ne? Damals iTunes Musik kaufen.
Katastrophal, ja. Was daraus geworden ist, ne?
Ja, muss man, genau, wir haben ja auch drüber gestritten, ne? Ich sag 20% Marktanteil und du sagst zu Recht, naja, denk mal dran, die 20%, wo die hergekommen sind, ja. Was absolut richtig ist. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Themen, und das ist das, was du gerade beschrieben hast. Ich würde dazu sagen, fast MVP. Google probiert einfach unendlich viel aus. Ja, und da fällt natürlich auch viel hinten runter, ne? Also, da gibt's natürlich viele Fehlschläge. Aber, und das ist, glaube ich, für uns Deutsche tatsächlich schwierig. Das ist für die ja gar nichts Schlimmes. Also, ich glaube, Apple mit Apple Music, das ist schon schlimm, auch für Apple, dass sie das verpennt haben. Aber dass jetzt beispielsweise Google, keine Ahnung was, ja, irgendeinen Dienst XY eingestellt hat, ja, das haben sie halt dann gemacht, ja. Aber sie haben trotzdem davon was gelernt.
Ich glaube, was halt viel interessanter ist, und das geht ein bisschen in die Richtung, worüber wir gerade am Anfang auch oder in der Mitte schon mal kurz gesprochen haben, ist, dass du halt bei den GAFAs, und dann nehme ich gerade mal so ein bisschen, irgendwer spielt die ganze Zeit mit irgendwas. Ich höre da die ganze Zeit pick, pick. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß auch nicht, was es ist. Ich nehme mal so ein bisschen Facebook raus, aber was du halt siehst, dass da unterschiedliche Ansätze unterwegs sind. Amazon verbessert halt irgendwie ohne Ende gerade den Commerce, ja, und ist weiter auf den Commerce ausgerichtet. Das ist halt so deren Hauptthema, was sie vorantreiben. Und da verbessern sie das, da verbessern sie die Erlebnisse, was Jochen gerade schon mit Whole Foods und sowas beschrieben hat. Google geht weiter komplett auf Daten. Ja, das ist mein Eindruck. Daten, Daten, Daten. Und Apple, und das ist halt irgendwie, glaube ich, sehr stark klar geworden, auch auf der letzten Keynote, wo ich ja dann auch eine Lernkurve hatte, auch nach der Keynote, nachdem ich sie gesehen habe. Hardware und Privacy. Ja, das sind halt die Dinge.
Aber trotzdem Daten, André. Also Apple arbeitet halt nur mit den Daten anders. Ja, wenn du die mal anschaust.
Schon klar, die gehen auch auf Daten. Ja, verstehe ich schon, dass natürlich auch mehr Daten für uns da drin sind und dass sie auch mit Daten arbeiten. Aber trotzdem finde ich, dass die Schwerpunkte dieser drei darin sehr, sehr deutlich werden.
Die sind anders, ja, definitiv. Also das sind große Unterschiede. Ja,
und Facebook kannst du dann noch nehmen, dass die sich halt mehr und mehr zu einem Medienkonzern entwickeln. Das merkst du halt daran, wie stark Videos eine Rolle spielen bei denen. Und das ist auch wieder ein großer Unterschied zu Amazon, zu Google und zu Apple. Das interessiert die weniger. Da bin ich ja eher, wenn man mal ganz kurz nochmal auf Apple guckt, weil das ist ja eigentlich unser Inhalt gewesen oder der Grund unseres Podcasts oder der Inhalt des Podcasts. Da bin ich eigentlich eher davon enttäuscht, wie wenig eigentlich Apple aus dieser Pool gemacht hat, mit dem iPad und mit dem iPhone sozusagen mit die führendsten Geräte zu Hause zu haben, wie wenig Content sie eigentlich darüber verkaufen. Das ist zwar immer noch ein riesengroßer Teil in ihrer Bilanz, aber es hat einfach nicht funktioniert, dass wir im großen Stil Bücher und Zeitungen und den ganzen Kram auf dem iPad lesen. Das hätte ich irgendwie noch viel, viel mehr erwartet, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, aber glaubst du nicht, dass es schlichtweg was mit der Marktdurchdringung zu tun hat? Ich meine, Apple ist nach wie vor, ich will gar nicht sagen im Premium-Bereich, aber durchaus im hochpreisigen Bereich, und die Marktdurchdringung ist einfach nicht so groß. Ja, also es gibt weniger iPhones, weniger iPads da draußen als von den anderen. Ja, und dementsprechend weiß ich nicht, ob sie da was hätten besser machen können.
Ich glaube, sie haben auch da das Thema Streaming komplett verpennt. Also wie sie es bei Musik auch verpasst haben, haben sie es halt beim Thema Filme verpasst. Und ich glaube, sie haben es, glaube ich, auch verpasst, in dem Bereich anderen Content ähnlich geartete Dienste aufzubauen, die halt in Richtung Abonnement und Streaming gehen.
Jochen, ja, ich glaube, aber was natürlich damit zusammenhängen könnte. Mach, Jochen.
Mach du, Marc.
Was damit zusammenhängen könnte, dass vielleicht Apple sich über viele Jahre und wahrscheinlich auch heute nicht zwangsläufig als Software-Company, sondern eher tatsächlich als Hardware-Company sieht, ja. Das, und da ist natürlich
jeweils weniger als Medien-Company, ne? Und das ist
etwas, ja, genau.
Wenn man mal so ganz kurz zurückguckt, wo man wahrscheinlich zwischendurch mal viel mehr Erwartungen hatte. Also wenn ihr euch mal erinnert, es gab mal iAds. Ja, wo Apple versucht hatte, irgendwie auch in das Thema
Apps. Haben sie
ja, total. Wo sie versucht haben, in das Thema Mediavermarktung und Advertisement zu gehen. Komplette Katastrophe. Das können die halt dann nicht, ne? Das merkst du dann auch, dass.
Okay. War nicht
genau.
Ja, ja.
Und das merkst du dann halt, dass sie dann halt, vielleicht ist es dann auch getrieben durch so jemanden wie Tim Cook, der dann eher auf die Zahlen guckt, der dann eher Revenue getrieben ist, dass man sich auf die Stärken konzentriert. Und die Stärken bestehen scheinbar wirklich in dem Thema Hardware und halt auch in dem Thema Preiselastizität nach oben. Also wenn man sich anguckt, was das Apple 10 kostet, das ist ja strange. Also das ist ja wirklich strange. 1248 oder was war der Preis?
1350, glaube ich, sogar das Große. Aber wenn ihr auch über die Fails redet, die
gut sind, und ich glaube, das gehört auch zu der Kultur dazu, was wir bei großen Konzernen hier bei uns eben nicht haben. Hier ist immer noch so, ja, du hast einen Fail und das ist alles schlecht und da kommt die Häme. Das ist da wie ein Startup, da probieren wir halt irgendwie ein paar Ideen und die funktionieren, treiben wir weiter, die nicht funktionieren, war's. Ist aber auch so, dass wir mittlerweile sehen, so dieses Innovation-Dilemma oder Innovators-Dilemma, dass sie, wie du gerade eben richtig gesagt hast, Streaming verpennt haben, dass sie viele andere Sachen vielleicht nicht so angegangen sind, wie man es erwartet würde, weil dann eben der Fokus ist, ich muss ja eben nächstes Jahr kurz vor Weihnachten ein neues iPhone präsentieren und das muss ich wieder besser verkaufen als alle iPhones vorher. Und dann ist da natürlich der Hauptfokus drauf, weil das der Hauptertragstreiber ist und dann vielleicht andere Dinge einfach links liegen gelassen werden. Ja,
und das ist, glaube ich, dann Das ist möglicherweise der Unterschied zwischen Cook und Jobs, ne? Dass Cook halt auf diese Themen, die du gerade beschrieben hast, halt mehr guckt, als halt ein Jobs das getan hat. Arnulf hat das, glaube ich, ganz gut beschrieben. Er sagte, glaube ich, in seinem letzten Satz, die Revolution, und das war ja schon irgendwie dann auch mal sowas wie eine Revolution, so vor 10 Jahren, frisst auch ein bisschen die Kinder. Und das hast du ja gerade auch im Innovators-Dilemma beschrieben. Ist, glaube ich, das Gleiche, was er damit meint.
Aber Noch ein weiterer Gedanke dazu. Aber da sind die Silicon Valley Companies und gerade die amerikanischen Companies viel weiter als unsere deutschen Companies und insbesondere auch beispielsweise die Banken.
Sagt er es oder sagt er es nicht? Was meinst du, Mike? Benutzt er das Wort
noch? Wenn ich einen Trend verpennt habe, dann gehen die amerikanischen Companies systematisch über und kaufen. Also sie kaufen dann sowas wie Siri. Sie kaufen WhatsApp, obwohl man...
Ich weiß nicht, ob das...
Obwohl man nicht, ob das Chat schon hatte.
Aber ganz kurz, Mike, da gebe ich Jochen so dermaßen recht. So dermaßen. Ich hatte diese Woche eine Diskussion mit einem CEO von einer großen Bank. Und da ging es um das Thema, wie kriegt man auch Innovationen in die Bank, wie kriegt man andere Denke in die Bank. Was in Deutschland super, 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 super selten ist, ist ein Acquisition Hire. Und also ein Talent Hire. Und das passiert halt in den amerikanischen Unternehmen ganz normal, jeden Tag. Also Google kauft, ich glaube, es war der Durchschnitt, ne, jeden Tag eine Firma. Und guck mal, in Deutschland natürlich passiert das hier irgendwie auch, aber in der Regel nicht in so einem Umfeld von Innovationen.
Aber ist das verpennen, nur weil sie da einfach kauffreudiger sind? Also ich glaube eher, es ist einfach für Google oder für Firmen im Silicon Valley oder gerade für große Unternehmen im Valley deutlich einfacher. Ja, sie sehen ein Zukunftsthema.
Es ist normal.
Ja, genau. Das ist Mindset. Genau. Aber es ist nicht verpennen. Das meinte ich damit. Also ich glaube nicht, dass es ein Verpennen ist, wenn ein amerikanisches Unternehmen dass sie nur dann was kaufen, wenn sie was verpennt haben. Ich glaube, das ist, wie du sagst.
Aber Jochen hat ja recht, dass du einfach manchmal dann auch als Etablierter schon so ein bisschen im Innovators-Dilemma drin bist und nicht mehr ganz so schnell reagieren kannst auf gewisse Trends. Und wenn du aber dann siehst, dieser Trend hebt ab, dann kaufst du es lieber schnell und kaufst es, anstatt zu warten, wie in Deutschland, dass du so ein Ding dann halt komplett verpennst und dann irgendwie versuchst, 300 Millionen in PayDirect zu investieren. Ich hab's gesagt.
Du hast gesagt.
Ihr Lieben, ich gucke ein bisschen auf die Uhr, wir haben jetzt eine Stunde voll.
Habe ich gesagt.
Vielleicht kommen wir nochmal so zu einer Art Fazit.
Was sagst du, Jochen?
Bitte mit auf Abstinenz, selbstgewählte Abstinenz.
Ja, ich verstehe das nicht auf den Namen.
Jetzt, vielleicht kommen wir nochmal oder versuchen ein Fazit. Ja, wir haben jetzt eine Stunde ungefähr darüber diskutiert. War das eigentlich innovativ, was wir da gesehen haben? War das irgendwie geil? War das überraschend auf der letzten Apple Keynote? Was tut Apple eigentlich überhaupt für unsere Branche oder in unserer Branche? Ist da Stillstand? Kann man da irgendeine Zusammenfassung finden? Jochen?
Sie gehen weiter, sie bilden weiter Plattformen und wie gesagt, Face-ID-Plattformen finde ich wahnsinnig, wie sie da wieder nach vorne gehen und das Thema, was immer mal so ein bisschen überlegt wurde, plötzlich einen Massenmarkt treiben auf den Geräten, die jeder mit sich herumträgt. Touch-ID am Anfang war auch noch ein bisschen lahm, wahrscheinlich ist Face-ID 2 im nächsten iPhone dann nochmal 20 Mal besser, aber sie bilden wieder eine Plattform und eine Möglichkeit, Dinge zu machen, die man vorher nicht hatte. Und wenn ich andere Authentifikationslösungen im Security-Bereich dazu anschaue, ist es halt Welten besser. Und werden die Plattformen genutzt?
müssen wir sehen. Apple hat sich ja nie in der Rolle gesehen, als tatsächlich den Markt für die einzelnen Use Cases zu definieren, sondern immer nur als Plattformanbieter. Und dann, wenn es gegebenenfalls notwendig war, sind sie in den Markt eingestiegen, wie beispielsweise Payment. Weil, lass mal ehrlich sein, vor Apple Pay, alle Payment-Lösungen sind eine Katastrophe. Und nach Apple Pay gebaute Payment-Lösungen orientieren sich nicht mal an Apple Pay. Manchmal muss halt dann auch irgendjemand im Silicon Valley sagen, Jungs, jetzt zeige ich es euch mal, wie es richtig geht.
Also für mich war die Apple, die letzte Keynote, als auch die Sachen, die vorgestellt worden sind, ich habe es ja anfangs gesagt, wenig überraschend. Nichtsdestotrotz finde ich die Entwicklungen, die dort gezeigt worden sind, auch für unsere Branche, mehr als bemerkenswert. Du hast Face ID genannt. Ich sehe auch beim Bereich AR-Kit viele, viele Dinge, wo ich glaube, wo es spannende, jetzt habe ich das Wort spannend gesagt, und ich meine es aber auch so, spannende Anwendungsfälle geben kann im Bereich Finance, im Bereich Payment und Banking. Von der Seite fand ich das alles andere als langweilig. Im Gegenteil, ob jetzt das iPhone 10 so ein super geiles Gerät ist ohne Homebutton, wir haben ja auch drüber gesprochen, ich werde es mir nicht holen. Man möge mich an dieser Aussage, die ich jetzt öffentlich kundgetan habe, messen.
Mike, ich glaube, du hast es vor mir.
Das habe ich gesagt.
Das wette ich jetzt.
Oh Gott, was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Nein, ich bleibe dabei, ich werde es mir nicht holen. Und wenn ich es irgendwann habe, dann hat man mich gezwungen. André, du hast schon iPhone 10 bestellt? Ach nee, geht ja noch nicht.
Nee, ich denke ja gerade in der Tat das erste Mal über ein Pixel nach.
Das ist so ekelhaft. Ich werde, Raphael und du, ja, das ist schlimm, was da passiert. Das ist
ja ein Geiste, wirklich. Weißt du doch.
Das ist wirklich schlimm. So sad.
Ja, so der sad. Raphael und ich. Ne? Das ist eine ganz große Liebe. Ja.
Zumindest bei Smartphones augenscheinlich. Hol du dir mal einen Pixel. Ja, dann ist schlimm. Gut, sagt der Apple-Fanboy. Wollen wir noch über die News gehen, André? Du hast ja da die wunderbare Liste rumgeschickt. Da sind ganz viele Sachen hellgrün markiert.
Können wir kurz machen. Lass uns das kurz einmal durchgehen. Gibt nicht so viele, aber ein paar gibt's ja.
Genau, bisschen
was, ne? Was ich ganz, es gab einen ganz guten, ganz schönen Honeypot für Hacker mit dem Kreditbüro Equifax, was gehackt worden ist. Ja, das wird wahrscheinlich irgendwie auch nicht aufhören, dass irgendwie immer wieder mal genau diese großen Pötte, wo wirklich so richtig viel Kram drin liegt, dann auch mal wieder angegriffen werden. 100 Millionen User. Ja, schön. Dann ein paar Sachen zu PSD2. Können wir auch in die Shownotes mit reinpacken. Dann Linxo, französisches im Grunde genommen Outbank.
Habe ich auch gelesen.
Im Grunde genommen französisches Outbank, was 24 Millionen geraced hat. Also momentan gehen die Raising-Summen auch wieder relativ hoch. Und was man halt da merkt, ist das Thema Aggregation von Finanzdaten in Deutschland weit verbreitet, in Anführungszeichen, ist jedenfalls jetzt nichts, was total unnormal wäre durch die Historie von Outbank, Star Money, Quicken und der ganzen und dann durch die ganzen Banking-Apps schon weiter vorangetrieben. Aber in Europa, über Deutschland hinaus, ist es halt noch ziemlich leer in diesem Umfeld und PSD2 getrieben und Open Banking getrieben, verändert sich das gerade und deshalb siehst du da halt auch gerade solche Lösungen wie eine Links so entstehen. In Frankreich, da gibt es ein paar andere, aber ganz interessant. Ich mach mal weiter, ne? Also dann gibt es am kommenden Mittwoch ein Hackathon in Berlin. Relativ kurzfristig, aber mittlerweile halt auch schon ausgebucht von den Teilnehmerteams von VeryMe, also von dem einen Identifikationsdienst, der, wenn man das so sagen möchte, von der Deutschland AG oder von einigen Teilnehmern der Deutschland AG gegründet worden ist, also
Deutsche Bank
dabei, Springer dabei, Mercedes dabei, Lufthansa dabei, Bundesdruckerei dabei, hier dabei und so weiter. Wahrscheinlich irgendwie vergessen jetzt gerade, aber egal. Wir machen da auch mit von uns, von Figo als API-Partner und ein Stück weit Supporter für den Hackathon. Ich bin wirklich gespannt, was am Mittwoch entsteht. Ist nur ein Tag, also wenige Stunden, um Ideen vorzustellen, aber wird, glaube ich, mal so ein bisschen aus dem Test zu sehen, wie der Markt der Developer dieses Thema Identifikationsdienste annimmt und wo man halt dort Use Cases sieht. Es ist momentan generell wieder, habe ich das Gefühl, sowieso Hackathon-Zeit nach dem Sommer. Symbioticon war diese Woche, also der Sparkassen-Hackathon.
Der Collaboraton wurde gerade von der Commerzbank angekündigt. Commerzbank richtig, komm direkt. Unser nächster Bankathon kommt in Berlin. Also wir sind in Berlin im November, November, mit dem nächsten Bankathon. Gibt es jetzt auch die ersten Anmeldungen zu. Also da passiert gerade wieder eine ganze Menge. Dann, Jochen, etwas.
Kurze Frage dazu. Und bitte nur eine schnelle Antwort. Siehst du denn bei der Inflation der Hackathons im Finanzdienstleistungsbereich, siehst du denn irgendwie neue interessante Use Cases, die da rauskommen, oder ist es letztendlich die 80. Kopie von dem 100. Use Case, den wir schon gesehen haben?
Nee, du siehst, dass industrieübergreifend gerade Lösungen gebaut werden. Und das ist das Thema Insurance, Banking und Fintech, da gerade ganz, ganz, ganz gute Lösungen zusammenkommend entstehen. Und du siehst halt auch, dass da so Infrastrukturdinger wie halt sowas wie Identitäten mit einer Rolle spielen, dass das Thema Customer Onboarding besser gelöst wird. Also was du halt siehst, sind so Mashups aus verschiedenen APIs, die dann halt wirklich in guten Lösungen münden. Also gab es bei dem Symbiotikon auch ein paar ganz gute Lösungen. Das ist schon nicht so schlecht. Also da entsteht halt Ernsthaftigkeit. Und was du halt siehst, dass das teilweise enger gekoppelt ist an die Bedürfnisse oder an die Wünsche teilweise auch von den Veranstaltern, dass es nicht einfach nur Ideen sind, die hochgeworfen werden, sondern dass da auch ziemlich klare Challenges gestellt werden. Also wir haben zum Beispiel jetzt auch beim nächsten Bankathon sowas wie, dass wir sagen, ey, denk mal über das Thema Health nach, Financial Health. Wie kann man da möglicherweise Dinge bauen, ja, dass du halt da auch so klarere Challenges stellst. Jochen, ein Thema, was ich diese Woche noch gelesen habe, Axel Weber, war glaube ich mal Banker of the Year, ne, jetzt bei der UBS, fordert jüngere Aufsichtsräte in Banken. Jetzt sind wir auch nicht mehr die Jüngsten, aber wahrscheinlich etwas, wo du auch sagst, totale Unterstützung, ne?
Ja, ja.
Wobei das Wort jünger eigentlich wahrscheinlich irgendwie gar nicht mit dem Alter zu tun hat, sondern eher mit dem Thema Mindset zu tun hat, ne? Anders denken.
Ja, aber das ist natürlich auch eine Frage schon des Alters.
Mike, wir sind da schon fast raus. 60, 70 bist.
Meinst du?
Nee, André, jetzt mal... Nee. Glaube ich gar nicht. Wenn die zu uns sagen, zu uns alten Säcken, hier kommen die jungen Wilden, sind wir in dem Kontext auch die Jüngeren.
Ja, okay, alles klar. Dann hatten wir das Thema nochmal wieder in PSD2. Wenn Banken halt das Thema API für sich entdecken, gibt es momentan ganz, ganz viele Artikel zu. Aber das ist natürlich auch meine Filterblase, die ich dann ein bisschen subjektiv wahrnehme. Dann die Starling Bank, eine der Banken, die Raphael ja so liebt, hat ihren ersten Marktplatz jetzt gelauncht. Die gehen das ja noch ein bisschen anders an als zum Beispiel eine Number26, weil sie halt wirklich von vornherein die Bank komplett sich angeguckt haben und auch Infrastrukturen zur Verfügung stellen für ihre Marketplace-Teilnehmer. Also wirklich Role Model für viele, viele andere. Guckt euch das an, liebe Banker, guckt euch an, was die Anna Bodden da in London macht mit der Starling. Echt wirklich, wirklich gute Dinge, die da passieren. Dann
apropos ganz kurz, N26 ist keine News, aber ist mir neulich in meinem LinkedIn-Feed aufgefallen, dass N26 Leute, Mitarbeiter in New York sucht für die US-Expansion.
Haben wir doch schon drüber gesprochen. Haben wir im letzten Podcast drüber gesprochen. Als wir auch über das Thema alte Bankinfrastrukturen gesprochen haben, weißt du, mit Raphael. In unserer Night Session. Und da gab es auch einen lustigen Artikel dann irgendwie die Tage irgendwann drüber. The real problem, Banks 50 years old IT systems. Ja. Dann halt unsere subjektive Analyse der Apple Keynote. Dann Raisin geht in das Thema Geschäfts- bzw. Gewerbekunden. Also Anlage Tagesgeldanlage für Gewerbekunden macht total Sinn, ne? In der Negativzinsphase.
Total.
Springt einem so richtig an. Dann Raphael war im Handelsblatt diese Woche zum Thema Voice mit Alexa. Sie haben gesprochen, die beiden. Interessant. Das war einfach mal ein Bericht im Handelsblatt von der Katharina Schneider zum Thema Banken und Alexa. Also nicht nur Raphael war drin mit den Volks- und Raiffeisenbanken, sondern halt auch Bernd Wittkamp von Starfinanz, die über Alexa-Lösungen nachdenken. Also ganz, ganz schön zu sehen, dass der Raphael da gerade auch ein paar schöne Cases baut. Dann hat Raphael was geschrieben zur Face ID, Kilian was zu GAFA. Und dann die Kollegen von Scalable nach dem großen BlackRock-Deal jetzt die Kooperation mit der ING DiBa, wo am Anfang kurz das Gerücht aufkam, die ING DiBa steigt ein. Das ist nicht der Fall, sondern die ING DiBa öffnet sozusagen ihr Kundenpotenzial für Scalable. Glückwunsch nach München zu Erik.
Absolut.
Das waren meine Punkte.
Ich habe noch das Gerücht, als Ergänzung zumindest mal, dass Outbank, bekannte Banking-App, gerade mit der Privatbank Quirin spricht. Die Jungs sitzen in Berlin, glaube ich, ne? Das ist ein Berliner Privatbank.
Ja, das ist ja, also vielleicht genau. Ganz kurz, wer dahinter steckt, ne? Also Quirin ist ja Karl-Matthias Schmidt, also der Gründer von Consors, der dann irgendwann die Quirin gegründet hat. Cooler Typ.
Okay. Genau, die scheinen zusammen sich zu setzen oder gesprochen zu haben bezüglich einem Zusammenschluss. Ja, spannend, was da passiert. Mal schauen.
Sackreis.
Genau. Meinst du? Weiß ich nicht. Ja, dann sind wir am Ende unseres 118. Podcasts angelangt. Ich sag vielen Dank.
Können wir auch 118 Minuten machen?
Na, 8 Minuten. Wie beim letzten Mal. Jetzt immer so lange, wie der Podcast ist.
Wer war eigentlich Werbepartner?
Der Werbepartner ist der Bankverlag, genau, und die...
SAC Stolle.
Oh Mann, wie heißen sie denn gerade?
SAC Stolle. SAC ist jemand anders.
Stimmt, SAC ist jemand anders. SAC. Gibt's eigentlich noch was zum Thema Banking Exchange zu sagen?
Ja, da hätte ich fast gesagt, da wollen wir doch einen eigenen Podcast nochmal zu machen, ja. Da gibt es insofern viel zu sagen, dass ich nur empfehlen kann, auch mal auf die Webseite zu gehen, banking-exchange.de. Dort finden die Hörer alle unsere Speaker, die dort da sind.
Ausverkauft.
Und als auch die Sponsoren verkauft ist es, also es gibt keine Tickets mehr. War ja ohnehin.
Außer für
Journalisten, genau, da gibt es noch welche für. Ansonsten war das ja invite only. Aber wir haben keine Plätze mehr. Alles weg.
Ist toll, ne?
Voll bis hinten.
Und die Journalisten müssen stehen.
Nein.
Die müssen
kommen bei Jochen am Schoß.
Die haben so mit ihrem Schreibblock stehen die oder sitzen auf so einem kleinen
Block. Bei Jochen auf dem Schoß.
Ja.
Ja. Deine Bilder im Kopf möchte ich haben.
Diese Bilder, ich nicht.
Ich nehme nur deine Bilder mit.
Genau, ist ja auch nicht mehr allzu lang. Ne?
Nö.
Und wir freuen uns drauf.
Ihr Lieben, schönes Wochenende. Wird da nicht heute noch ein Podcast aufgenommen?
Parallel, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert.
Geil, ey.
Kilian und Raphael.
Das war parallel?
Die machen 190.
Das war ein Nerd-Thema, ne?
Blockchain und
Blockchain und dritte Welt.
Komm nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss. Wir freuen uns. Tschüss.